ARD Sounds.
Mehr Kriegsdienstverweigerer, was der neue Wehrdienst und die Kriege auf der Welt damit zu tun haben.
Chippflicht für Hunde und Katzen, wie die EU damit illegalen Tierhandel bekämpfen will.
Und mit alten Problemen in die neue Saison, so steht es um den Personalmangel in den Freibädern.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, wir sind Moritz Zacho und Sebastian Trepper. Heute ist Dienstag, der 28. April.
Schönen guten Morgen. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland steigt. Fast 2700 Menschen haben von Januar bis März einen Antrag auf Verweigerung gestellt. Im ganzen Jahr 2025 waren es rund 3900. Es zeigt also, der Trend für dieses Jahr, der geht nach oben.
Spannend daran ist ja, dass junge Menschen im Moment eigentlich nicht verweigern müssen. Bei mir war das noch anders, da musste man noch was schreiben, wenn man nicht zur Bundeswehr wollte. Im Moment ist die Wehrpflicht ja ausgesetzt. Pflicht ist nur, dass junge Männer einen Fragebogen ausfüllen und sich auch mustern lassen, also vor allem körperlich untersuchen, ob sie überhaupt als Soldaten geeignet sind.
Im Moment hat die Bundeswehr gut 180.000 Leute. Verteidigungsminister Pistorius will, dass es in den nächsten Jahren dann 260.000 Soldatinnen und Soldaten werden. Nur wenn es dafür nicht genug Freiwillige gibt, dann soll es eine Bedarfswehrpflicht geben. Dann könnten junge Männer auch wirklich wieder eingezogen werden. Luis aus Zwingenberg in Hessen hat trotzdem schon verweigert. Einer der Gründe dafür für ihn sind die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine.
Ich möchte niemanden von seiner Familie nehmen und ich möchte auch nicht von meiner Familie genommen werden.
Louis' Familie unterstützt ihn auch bei der Verweigerung. Das Thema bewegt halt eben nicht nur die jungen Menschen selbst, sondern auch ihre dazugehörigen Familien. Es ist ja vermutlich für alle Eltern ein mulmiges Gefühl, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn die eigenen Söhne eingezogen werden könnten.
So, aber wie läuft das eigentlich heutzutage mit der Verweigerung? Dafür müssen junge Menschen einen offiziellen Antrag stellen und sie müssen auch persönlich begründen, warum sie nicht zur Bundeswehr wollen. Das muss auch wirklich persönlich sein. Also wer da eine Vorlage benutzt oder die KI das schreiben lässt, der hat eher schlechte Chancen, beziehungsweise es ist sogar verboten. Louis ist zu einer ehrenamtlichen Beratungsstelle gegangen, um sich dafür Hilfe zu holen, seine Verweigerung zu schreiben.
Und die relativ so früh wie möglich auch abschicken und dann auch den Fragebogen negativ beantworten, dass ich nicht zur Bundeswehr möchte.
Tja, aber warum steigt die Zahl der jungen Menschen eigentlich, die das in den letzten Jahren machen? Einmal gibt da noch eine andere Zahl einen guten Hinweis. Seit 2022 werden es nämlich durchgehend mehr junge Menschen, die verweigern. Also seit dem Jahr, in dem der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat. Und seitdem sind ja auch noch andere Kriege dazugekommen. Zuletzt besonders präsent der Krieg in Iran. Also das Gefühl der Sicherheit, das ist einfach kleiner geworden und die Angst vor internationalen Krisen dagegen größer.
Und politisch hat sich ja in Deutschland auch was getan. Es gibt zwar noch keine Rückkehr zur Wehrpflicht, aber die Bundesregierung hat eben schon ja diesen Fragebogen und die Musterung als Pflicht für junge Männer eingeführt. Und sie hält sich den Weg zur Bedarfswehrpflicht offen. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass zumindest junge Männer wieder eingezogen werden könnten.
Was ich in dem Zusammenhang total spannend finde, es gibt auf der anderen Seite auch eine Gegenbewegung zu den gestiegenen Verweigerungen. Bedeutet, im vergangenen Jahr haben fast 800 Menschen gesagt, ich nehme meine Verweigerung wieder zurück. Ich würde den Wehrdienst absolvieren und eine Waffe in die Hand nehmen. Also auch die Zahl solcher Anträge hat sich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs erhöht.
So hart dieses Thema auch ist und auch wenn es natürlich viel schöner wäre, wenn es weniger Krisen gäbe und die Entscheidung gar nicht nötig wäre, zumindest die jungen Menschen, die verweigern oder ihre Verweigerung zurückziehen, beschäftigen sich ja offensichtlich mehr oder weniger intensiv mit der Weltlage und auch ihrer eigenen Rolle in dieser Welt. Und das ist für mich dann noch was Positives, was ich aus dieser ganzen Sache mitnehme.
Unsere Kurznachrichten.
US-Präsident Donald Trump ist wohl skeptisch, was den jüngsten Vorschlag aus dem Iran für ein Ende des Kriegs angeht. Er habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er habe wohl Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung. Das berichten das Wall Street Journal und die New York Times.
Bei Smartphones ist USB-C schon länger Standard. Ab heute gilt das auch bei Laptops. Alle neu verkauften Geräte in den 27 EU-Mitgliedstaaten müssen über die Schnittstelle verfügen. Zum einen muss es möglich sein, Endgeräte mit Akku über einen USB-C-Anschluss zu laden. Zum anderen müssen Anbieter Geräte auch ohne beiliegendes Ladegerät anbieten. Beides soll dafür sorgen, dass weniger Elektroschrott in Form von überflüssigen Ladegeräten entsteht.
Die Kontrollen an der deutschen Grenze zu Luxemburg verstoßen gegen EU-Recht. Das hat ein Gericht entschieden. Geklagt hatte ein Juraprofessor, der wurde nämlich an der Grenze kontrolliert. Und das Urteil könnte Folgen haben, denn gerade gibt's an allen deutschen Grenzen Kontrollen. Das ist rechtlich schon länger umstritten, weil in der EU eigentlich offene Grenzen vorgeschrieben sind.
Vielleicht erinnert ihr euch, wegen Terrorgefahr sind 3 Taylor Swift-Konzerte in Wien kurzfristig abgesagt worden. Das ist fast 2 Jahre her. Ab heute steht ein 21-jähriger Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln deswegen vor Gericht. Er ist Anhänger der Terrormiliz IS und ihm wird vorgeworfen, einen Anschlag vor dem Konzertgelände geplant zu haben. Das Urteil soll im Mai fallen.
Online-Shoppen, das ist in vielen Fällen total super und praktisch. Das mache ich selbst auch wirklich viel. Hier meine Hose oder gestern zum Beispiel noch Kaffeebohnen bestellt. Problematisch wird Online-Shoppen allerdings, wenn es um Tiere geht. Das machen viele und geraten dabei im schlimmsten Fall an illegale Händler, die weniger die Gesundheit von Hunden und Katzen im Blick haben, sondern eher das schnelle Geld.
Um dieses illegale Milliardengeschäft einzudämmen, will das Europäische Parlament heute einheitliche Standards verabschieden, strengere Regeln für Importe und eine Pflicht, Hunde und Katzen mit einem Chip zu kennzeichnen. Malte Zierden aus Ostfriesland engagiert sich seit Jahren als Tierschutzaktivist und zeigt seine Arbeit bei TikTok und Instagram. Wir haben ihn gebeten, uns seine Erfahrungen mit illegalem Tierhandel zu beschreiben.
Das, was ich im illegalen Tierhandel gesehen habe, ist wirklich super, super schlimm, weil wir haben in Deutschland halt eine extreme Nachfrage nach diversen Hunderassen. Menschen wollen dann eine besondere, subjektive, wunderschöne Rasse haben und die wird dann meistens sehr günstig im Ausland produziert. Das unter den miesesten Bedingungen, so dass dabei sehr kranke, blinde, taube oder teilweise auch tote Tiere zur Welt kommen.
Na, und diese kranken Tiere werden dann häufig online mit falschen Papieren verkauft und den Ermittlern in Deutschland gelingt es meist nur in einem Bruchteil dieser Fälle wirklich, die zurückverfolgen zu können und auch aufzudecken. Die Welpen stammen oft aus Zuchtfarmen in Osteuropa und von da werden sie dann über die Grenze gebracht und ganz bildlich aus dem Kofferraum heraus verkauft. Deutschland ist da eines der Hauptabnehmerländer in Europa.
Und die einheitlichen neuen EU-Standards sollen jetzt eben ermöglichen, dass sich wegen des Chips in einer Datenbank genau zurückverfolgen lässt, woher ein Tier stammt und wie es gezüchtet wurde. Das soll den illegalen Handel mit Welpen eindämmen.
Falls ihr jetzt selbst ein Tier habt und denkt, Moment mal, so eine EU-weite Chippflicht, die gibt's doch schon, dann habt ihr auf jeden Fall recht. Aber die galt bisher nur, wenn ein Besitzer zum Beispiel mit seinem Hund ins EU-Ausland verreisen wollte. Erst dann brauchte der Hund einen Chip. Und jetzt soll der eben für alle Hunde und Katzen kommen, auch ohne dass die verreisen.
Die Hoffnung ist, dass dann auch weniger Tiere ausgesetzt werden, weil sich die Besitzer eben genau zurückverfolgen lassen. Das könnte Tierheime entlasten. Wer ein Tier in Zukunft online verkauft, muss einen Link zu dem Chip hinterlegen, hinter dem sich dann Infos zur Herkunft und die Daten des Halters verbergen.
Tja, Problem gelöst? Nicht wirklich, sagt die Tierschutzorganisation PETA und das sagt auch Malte Zierden. Aber die Chippflicht, das ist schon mal ein erster guter Schritt.
Weil wir viel mehr Transparenz haben, wir können viel besser zurückverfolgen und den illegalen Handel dadurch viel besser aufdecken. Aber das ist absolut keine Lösung, weil wir in einem System leben, was Leid produziert. Wir können in Deutschland beispielsweise im Online-Shop Tiere kaufen. Und das ist meines Erachtens nach einer der größten Fehler.
Es wurde zwischendurch sogar mal über ein Verbot vom Online-Welpenhandel gesprochen, aber manche EU-Staaten waren dagegen.
Besonders viele illegal gehandelte Tiere werden bei uns in Deutschland übrigens in Bayern erfasst. Das liegt an der direkten Grenze zu Tschechien.
Ja, Händler nutzen eine Route aus Rumänien, Ungarn, Moldau oder Bulgarien, heißt es von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Die hat im vergangenen Jahr mehr als 730 illegal gehandelte Hunde und Katzen erfasst.
Die Tierschützer sagen aber auch, dass sie Polizisten an bayerischen Grenzübergängen geschult haben, damit sie es leichter haben, illegalen Welpenhandel zu erkennen. Moritz, es geht nicht anders. Wir müssen das nächste Thema einfach mit diesem Geräusch anfangen. Ah, ich liebe das. Da wird gleich das Kind im Erwachsenen wach. Arschbombe. Die Freibad-Saison geht nämlich los.
Ja, genau. Ein langes Wochenende mit einem Feiertag am Freitag. Das liegt vor uns und es wird langsam wärmer. Da kann man natürlich mal Arschbombe machen. Klar, manche Freibäder sind schon offen, andere starten aber auch erst später. Aber immerhin, viele Freibäder, die beginnen eben diesen Freitag am 1. Mai ihre Saison.
Wenn sie denn genug Leute haben. In vielen Freibädern gibt es nämlich ein Problem, das auch andere Branchen sehr gut kennen. Fachkräftemangel. Deswegen schieben einige Bäder ihren Saisonbeginn nach hinten.
Im letzten Sommer haben zum Beispiel so circa 3000 Bademeister gefehlt, das sagt der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister. Und wie so oft ist die Lage nicht überall in Deutschland gleich. Der Fachkräftemangel ist oft in ländlichen Regionen stärker als in Städten. Und das ist bei Bademeistern eben auch so. Offiziell heißt es aber sowieso anders, nämlich Meister für Bäderbetriebe.
Das Problem ist nicht neu, deswegen läuft die Suche nach Personal schon seit Wochen und Monaten. Aber wenn wir von Personalmangel reden, müssen wir genauer gucken, welches Personal ist denn da genau gemeint? Einmal sind das die Fachkräfte, die sind Rettungsschwimmer, kümmern sich aber auch um die Technik und die Wasserqualität. Das sind die Meister für Bäderbetriebe. Und dann gibt es natürlich auch noch die Badeaufsicht, die können auch reine Rettungsschwimmer machen. Die sind dann dafür zuständig, dass alle sicher sind und keiner ertrinkt.
Bei den Rettungsschwimmern gehen viele Bäder mittlerweile den Weg, dass sie auch selber ausbilden. Zum Beispiel in Berlin, da kannst du als guter Schwimmer sozusagen zum Casting gehen. Also du machst dann bei einem Vorschwimmen einfach mit. Du brauchst dafür noch keinen Rettungsschwimmerschein. Den machst du dann, wenn du das Casting bestanden hast, in dem Schwimmbad dann einfach inklusive Prüfung und so weiter.
Ich habe sogar mal Rettungsschwimmer selber gemacht, fällt mir dabei auf.
Cool.
Keine Ahnung, was ich machen müsste, damit das wieder gültig ist oder ob ich auch komplett neu ran müsste.
Das hast du doch nicht verlernt, das ist doch wie Fahrradfahren.
Ja, vielleicht. Bei Johann Striepe ist das auf jeden Fall anders. Der hat schon 6 Sommer als Rettungsschwimmer in Berlin hinter sich und das Vorschwimmen auch in diesem Jahr wieder bestanden und er findet den Job super.
Also ich finde den Job schon sehr cool und bietet natürlich auch Vorteile, dass man dann immer mal schwimmen gehen kann und gute Bezahlung finde ich, auf jeden Fall fair. Es ist jetzt auch kein Job, bei dem man sich kaputt macht. Also man muss natürlich immer aufmerksam sein, das ist klar, aber man ist viel an der frischen Luft draußen.
Das war jetzt ein Mensch, wie so oft gibt es aber auch technische Lösungen als Fachkräfteersatz, nämlich künstliche Intelligenz. Da gibt es mittlerweile auch mehrere Schwimmbäder, die Kameras im und ums Becken einsetzen und die Bilder dann eben von einer KI auswerten lassen. Das gibt es zum Beispiel in meiner Heimatstadt in Osnabrück im Nettebad.
Seit einem Jahr ist im Nettebad die KI im Einsatz. 6 Kameras nehmen jeden Winkel des Schwimmbeckens auf und erfassen alle Bewegungen der Badegäste. Der Sprungturm wird auch überwacht. Da sind es sogar 30 Kameras. Und sollte jemand drohen zu ertrinken, gibt es ein Signal an die Smartwatch am Arm vom Rettungsschwimmer. Badleiterin Sonja Niemann sagt, dass das System auch schon mal ein Leben gerettet hat.
Da hatte man so dieses typische Ertrinkungsmuster, dass er immer länger mit dem Kopf unter Wasser geblieben ist. Und in dem Moment hat die KI dann tatsächlich auch ausgelöst und unsere Kollegen, die am Becken waren, dann auch gewarnt.
Auch an der Geschichte kann man nochmal sehen, ohne den menschlichen Retter geht's halt eben nicht. Also die Technik gibt das Signal, der Mensch springt dann ins Wasser. Die KI ist für die Leute im Bad aber eben eine ziemliche Hilfe, gerade wenn es dann schwierig ist, alles zu überblicken, das Becken voll ist. Mit der KI könnte man vielleicht mit weniger Personal mehr Becken überwachen und braucht dann auch weniger Leute. Falls ihr euch das jetzt direkt fragt, also die Aufnahmen, die werden natürlich gemacht, aber die werden aus Datenschutzgründen nicht gespeichert.
Bundesweit setzt bisher aber nur ein Bruchteil der Bäder solche KI-unterstützten Überwachungssysteme ein, sagt die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen. Ein Grund ist wohl ziemlich simpel. Es hat wohl unter anderem damit zu tun, dass die Systeme ganz schön viel Geld kosten.
Bei einigen Aufgaben im Freibad hilft diese KI sowieso noch nicht. Es gibt ja zum Beispiel immer wieder Streitsituationen oder sogar größere Prügeleien in Freibädern. Das hat Johann Striepe jetzt so noch nicht erlebt, aber trotzdem, er sagt auch, nicht jeder Tag läuft unproblematisch.
Ja, man kommt schon in die Situation. Also ich sag mal, ein paar verrückte Leute, die irgendwo anecken, gibt's ja immer. Und dann mit denen gut umzugehen, ist ja dann auch eine Qualität und kann man auch viel von lernen.
Ja, nicht nur den Rettungsschwimmerschein machen, sondern auch was über Menschen lernen, wenn man im Schwimmbad arbeitet. Ziemlich gute Schule fürs Leben, finde ich.
Ja. Sag mal, Sebastian, leidest du auch unter Upschuveritis?
Wenn ich wüsste, was es heißt. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Hast du einen Ausschlag gedacht jetzt? Ne?
Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes.
Upschuveritis heißt aufschieben, also prokrastinieren.
Oh, okay.
So geht's mir immer. Wenn ich im Tahusmarachen arbeite, also im Homeoffice, und zum 10. Mal gucke, ob ich im Kühlschrank noch ein bisschen Schlackermaschü habe, also Schlagsahne.
Geil, ich kenne nur so ein paar Brocken Münsterländer platt. Fahrradweg heißt zum Beispiel Lezenpatt, das mag ich gerne. Lernst du jetzt Plattdeutsch oder was machst du?
Nee, ich habe einfach nur ein paar Wörter recherchiert, weil wir euch nämlich erzählen wollten, dass ihr abstimmen könnt für das plattdeutsche Wort des Jahres. Ihr merkt ja selbst, ne, an unserem Lachen, selbst wenn man es nicht spricht, es macht einfach Spaß, das Plattdeutsche.
Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Staffenhagen in Mecklenburg-Vorpommern sucht das plattdeutsche Wort des Jahres per Online-Umfrage. Seit 30 Jahren gibt es die Umfrage schon und letztes Jahr hat eben die Schlackermaschü gewonnen.
Die süße Schlagsahne. Ja, macht am besten direkt kurz mit, sonst leidet ihr an Upschuveritis.
Ja, und das will ja keiner. Klingt ja schon fies. Morgen begrüßen euch Magda und Uli an dieser Stelle wie gewohnt in Hochdeutsch, wobei offiziell heißt es nicht so, also Standarddeutsch.
Ganz genau. Und wir sagen an dieser Stelle, ob Wiedersehen.
Okay, das habe ich verstanden. Im Münsterland heißt das Rothorn. Oder man sagt einfach Tschüss.
Ja, oder das. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.